Auf seiner himmlischen Lohnsteuerkarte steht da nicht einfach Gott, das würde selbst die himmlischen Steuerbeamten völlig überfordern, sondern Gott hat einen Beruf. Gott ist von Beruf Winzer, steht in der Bibel. Gott ist von Beruf Winzer. Die Propheten im Alten Testament wussten das schon. Jesaja, der singt ein Weinbergslied, das so endet: Des Herrn Weinberg ist aber das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzungen, an der sein Herz hing. Jesaja 5. Oder bei Jeremia sagt Gott: Ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, als ein echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden, zu einem schlechten wilden Weinstock? Jeremia 2. Gott ist Winzer. Und sein Weinberg, der Weinstock, das ist Israel. Natürlich ist das ein Bild, ist eine Metapher von Gott, aber diese Art von Gott zu reden erhebt den Anspruch, keine Fantasie zu sein, irgendein willkürliches Bild, kein Märchen, sondern die Wirklichkeit über Gott auszudrücken. Gott als Winzer, davon redet auch Jesus zu seinen Jüngern, zu uns, zu seiner Gemeinde. Aber der Weinstock ist nun nicht mehr länger das Volk Israel. Ich lese Johannes Evangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 8, da heißt es: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Worte des lebendigen Gottes. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, um sie auf sein Weggehen vorzubereiten. Er möchte ihnen zeigen: Freunde, darauf kommt es an, wenn ich nicht mehr leiblich unter euch bin. Darauf kommt es an, wenn ihr mich nicht mehr fragen könnt. Darauf kommt es an. Für uns, darauf kommt es an in unserem Christsein. Ein erster Punkt: Christsein heißt viel Frucht bringen. Das kommt ja immer wieder in dem Text vor. Wenn Gott der Winzer ist und Jesus sich selbst als den wahren Weinstock bezeichnet, dann sind alle, die an Jesus Christus glauben, die Reben. Ein richtig guter Winzer kümmert sich natürlich um seine Weinstöcke, damit sie möglichst viele und qualitativ hochwertige Trauben, Reben hervorbringen. Darum lockert er den Boden, jätet Unkraut, bricht so Nebentriebe ab und sorgt dafür, dass die Kraft des Weinstocks wirklich in die guten Reben geht. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, es gibt auch an so einem Weinstock sowas wie Geiztriebe, das habe ich vorher nicht gewusst. Das sind Triebe, die direkt neben den Haupttrieben wachsen, aber nicht so richtig austreiben und oft später nur so kleine oder gar keine Trauben hervorbringen. Die werden auch abgeschnitten, Geiztriebe. Und sogar die Fruchttriebe werden gekürzt, damit wirklich die ganze Kraft des Weinstocks in die Trauben geht. Und genau das meint unser Text hier, wenn er vom Reinigen spricht. Gott reinigt seine Weinstöcke, damit was bei rauskommt. Wie wirkt das auf Sie, wenn Jesus gleich als erstes sagt in unserem Text, in diesem wunderschönen Bild, dann geht es gleich weiter: Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringe. Vers 2. Ehrlich gesagt hat das auf mich bedrohlich gewirkt, als ich das so gelesen habe, wieder mal gelesen habe. Und ich habe mich gleich gefragt: Bringe ich denn auch Frucht? Bin ich jemand, der weggenommen wird, oder bin ich jemand, der bleiben darf? So, das war meine Frage, die spontane Frage, die ich hatte. Aber was Jesus hier sagt, ist ja gar keine Drohung, sondern es geht einfach um das professionelle Handeln eines jeden Winzers, der möchte, dass seine Weinstöcke gut gedeihen, dass da was rauskommt, dass da Frucht kommt. Und Jesus macht das nicht anders als jeder andere gute Winzer. Er will das Umfeld für uns als Menschen, die an Jesus glauben, als Gemeinde so gestalten, dass möglichst viel Frucht entsteht. Denn darauf kommt es ihm alleine an. Seinen Jüngern sagt Jesus ja, ihr seid schon rein um des Wortes willen, Vers 3. Also keine Gefahr. Wer an Jesus glaubt, der ist ja schon rein. Das ist wie bei der Fußwaschung in Johannes 13, ein paar Kapitel vorher. Wenn Jesus reingewaschen hat, der ist rein und braucht deshalb nicht mehr gereinigt zu werden. Ich verlasse jetzt etwas das Bild vom Weinstock, das Jesus uns hier vorstellt. Meine Erfahrung zeigt mir, auch als Rebe, als Teil des Weinstockes, habe ich doch immer wieder Reinigung notwendig. Solange wir über die Erde gehen, machen wir uns doch die Füße schmutzig, auch als Christen. Das heißt für mich, vielleicht auch für Sie, ich werde träge im Glauben. Werde an anderen Menschen schuldig. Halte mich selbst für den Mittelpunkt meines Lebens und der Erde und nicht sei du der Mittelpunkt. Das kenne ich von mir und das kennen Sie möglicherweise auch von sich selber. So ist das. Und deshalb, weil das so ist, habe ich und jeder Christ immer wieder doch auch Reinigung nötig. Das ist doch wichtig und das tut auch gut. Was heißt denn jetzt reinigen, sich reinigen lassen? Gott kommt ja nicht und schneidet an uns rum, das wäre ja auch fürchterlich. Reinigen heißt, Sie hören wieder neu Gottes Worte. Sie hören wieder neu auf Gottes Worte, denn die machen Sie rein. Sie richten Ihr Denken und Ihr Verhalten wieder neu auf Christus aus und kommen im Gebet vor ihn und bitten ihm um Erneuerung und Vergebung. Und sie lassen sich von diesem Christus neu sagen, wofür sie da sind. Wofür sie da sind, was ihre Bestimmung ist. Und die steht hier in unserem Text, um den Vater zu verherrlichen und Frucht zu bringen. Liebe Gemeinde, das ist unsere Bestimmung als Gemeinde und für jeden Einzelnen von Ihnen, sofern er an Jesus Christus glaubt. Deine Bestimmung ist, den Vater zu verherrlichen und Frucht zu bringen. Und das passiert durch so eine innere Neuausrichtung, durch so ein Reinigen. Das bewirkt Reinigung, denn dann können Sie wieder unterscheiden, was richtig und was falsch ist für Sie, was Sie reifen lässt in Ihrem Leben und was Ihnen nicht gut tut. Dazu braucht es immer wieder diese Reinigung von Christus und durch sein Wort. Im Predigttext, das haben Sie gehört, geht es viel ums Fruchtbringen. Manche hören aus diesen Versen tatsächlich auch so eine Art göttlichen Leistungsdruck. Sie sagen, es ist doch überall das Gleiche. Wer nichts bringt, der ist draußen, da steht ja doch auch hier in dem Text, also streng dich an, bring Früchte. Ist es das, was Jesus uns hier sagen will? Ist das die Botschaft dieses Textes? Reiß dich zusammen, bring Früchte, sonst wirst du abgeschnitten? Das ist nicht die Botschaft des Textes. Das ist nicht die Botschaft des Textes. Er sagt genau das Gegenteil. Ihr seid schon rein, sagt Jesus, und ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und es findet sich in unserem gesamten Abschnitt keine einzige Aufforderung an uns, Frucht zu bringen. Denn Frucht wird nicht gemacht. Frucht stellt sich ein. Das Wort Jesu, das Gewissheit schenkt, das tröstet, das Orientierung schenkt, das zum Glauben ruft, das ist das, was Frucht in uns und mit uns und durch uns hervorbringt. Jesus führt in unserem Predigttext leider nicht aus, was er unter Fruchtbringen genau versteht. Was ist das denn, Fruchtbringen? Bibellesern unter Ihnen wird beim Stichwort Frucht wahrscheinlich gleich so Galater 5 einfallen, wo die Früchte des Geistes ja beschrieben sind. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das alles sind ja so innere Haltungen, die jemand, der an Christus glaubt, durch den Geist geschenkt bekommt und einüben soll, auch trainieren soll. Und aus diesen inneren Haltungen kommen dann bestimmte Handlungen, die eben nicht allein vom Streben nach meinem eigenen Vorteil oder von irgendwelchen anderen Motiven bestimmt sind. Die Früchte, von denen Jesus hier spricht, die sind meines Erachtens nicht nur innerlicher Natur, wie diese Früchte des Geistes, sondern die Früchte, von denen Jesus hier spricht, die sind ganz konkret sichtbar. So eine Rebe ist ja sichtbar, die kann man anfassen, die kann man essen, da kann man Wein draus machen oder Traubensaft. Früchte zeigen sich konkret in ihrem Leben. Wie ist das denn mit deiner Zeiteinteilung? Ist da Raum für Jesus und für seine Gemeinde oder ist das alles andere zu viel, dass da noch so viel für übrig bleibt, im besten Falle? Wie ist das denn in deinem Umgang mit Geld? Kannst du abgeben oder behältst du alles für dich? Wie ist das denn mit deiner Einstellung zu Armut, zu Gerechtigkeit, zu Frieden, Bewahrung der Schöpfung? Ist dir das egal? Oder ist dir das wichtig? Das sind Früchte, wie ich mit diesen Fragen umgehe, wie ich mich dazu verhalte. Ich finde, Früchte zeigen sich auch in bestimmten Dingen, die mir in meinem Leben gelingen oder nicht. Vielleicht kann man das Lebensleistung nennen, aber das hört sich wieder so viel nach eigenem Tun an. Aber ich nenne es trotzdem mal so. Ich frage Sie zum Thema Früchte. Ist es Ihnen gelungen, in Ihrem Leben so Unarten zu zähmen, zu heiligen? Oder lassen Sie dem, was da in sich ist, nach wie vor freien Lauf? Solche Unarten können sein Neid oder wenn Sie schnell zornig werden, jähzornig werden oder es immer so missgünstig sein anderen gegenüber. Das sind Unarten. Sagen Sie, ist so. Oder hat sich da was verändert in Ihrem Leben? Frucht gebracht? Haben Sie den Kampf gegen so negative, destruktive Impulse in Ihnen aufgenommen oder lassen Sie sich einfach gehen? Solche negativen Impulse können sein, sich immer als Opfer zu fühlen. Ich bin ja so arm dran, alle anderen, denen geht es ja besser. Oder sich irgendwie selbst zu schaden durch negative Gedanken oder negative Handlungen. Dazu eine Beispielgeschichte, die ich von einem jüdischen Rabbi gelesen habe. Ein Skorpion will einen Fluss überqueren, doch er weiß, das kann ich nicht alleine. Also fragt er einen Ochsen, der am Ufer steht, Ochse, wirst du mich über den Fluss tragen? Ich bin doch nicht dumm, sagt der Ochse, wenn wir mitten im Fluss sind, dann wirst du mich stechen und ich muss sterben. Ich bin doch auch nicht dumm, sagt der Skorpion, wenn ich das täte, müsste ich doch auch sterben. Das überzeugt den Ochsen und er geht mit dem Skorpion auf dem Rücken in den Fluss. Mitten im Fluss sticht der Skorpion den Ochsen. Du blöder Skorpion, brüllt der Ochse, jetzt musst du doch auch sterben. So bin ich nun mal, sagt der Skorpion. Verstehen Sie, eine Frucht in Ihrem Leben ist es, wenn Sie nicht mehr sagen, so bin ich nun mal, sondern sich anders verhalten, als Sie es von sich kennen, vielleicht schon ein Leben lang kennen. Frucht bringen heißt auch, den Mut haben, familiäre Unheilsgeschichten zu stoppen. Den Mut haben, familiäre Unheilsgeschichten zu stoppen. Ich meine damit, lassen Sie sich von dem bestimmen, was Sie kennen aus Ihrer Ursprungsfamilie, Herkunftsfamilie, oder schaffen Sie das, Stopp zu sagen und anders zu leben. Vielleicht haben Sie in Ihrer Kindheit kaum oder wenig Zuwendung und Unterstützung von Ihren Eltern erfahren und Sie machen es dann selbst ganz anders. Das wäre Frucht. Sie machen eigentlich immer ihre Eltern oder ihre Familiengeschichte für das verantwortlich, was in ihrem Leben ist. Und damit hören sie auf und sagen, ich bin selbst verantwortlich für mein Leben. Das wäre Frucht. Sie haben vielleicht immer in ihrer Ursprungsfamilie Unversöhnlichkeit erlebt und Streit. Und die sagen, so mache ich das nicht mehr. Ich will Vergebung üben und ich will für Frieden stehen, auch wenn mich das was kostet. Sie stoppen eine familiäre Unheilsgeschichte. Und wissen Sie was? Das ist eine ganz großartige Frucht, eine geistliche Frucht in ihrem Leben. Denn das ist alles andere als selbstverständlich, glauben Sie mir das. Eine weitere Frucht in Ihrem Leben besteht natürlich auch darin oder kann bestehen, dass Sie von Ihrem Glauben anderen erzählen, in Ihrer Familie, in Ihrem Freundeskreis, in Ihrem Bekanntenkreis, das weitergeben. Denn denken Sie mal an sich selbst, für jeden von Ihnen sind doch Menschen wichtig gewesen, die Ihnen irgendwas von Jesus erzählt haben. Die haben Sie doch geprägt. Sind Sie auch so jemand, der andere prägt, der andere zum Glauben einlädt? Das ist eine Frucht in ihrem Leben. Frucht kann vielerlei sein, das möchte ich Ihnen einfach zeigen, eine ganze Bandbreite. Nehmen Sie doch bitte aus diesem Text, aus der Predigt heute die Frage für sich mit, was sind denn die Früchte in meinem Leben? Was sind denn die Früchte in meinem Leben? Und gibt es da vielleicht noch welche, die ich noch gerne sehen möchte? Die ich noch nicht sehe und die ich noch sehen möchte. Und die Frage ist für alle wichtig unter uns. Für die Jüngeren und auch für die Älteren. Was sind denn die Früchte meines Lebens? Weil darauf kommt es an, Gott zu verherrlichen und Früchte zu bringen. Mein zweiter Punkt heißt, Christsein heißt in Christus bleiben. Ob sie oder ich im Leben Früchte bringt, das hängt an einer einzigen Voraussetzung, sagt Jesus hier. Eine einzige Voraussetzung, das ist das Bleiben. Bleibt in mir und ich in euch.
Das sagt Jesus zu seinen Jüngern und auch zu uns. Bleibt in mir und ich in euch. Das Bleiben ist übrigens ein Lieblingswort von Johannes, das verwendet er permanent und das kommt bei ihm ständig vor, viel mehr vor als bei allen anderen. Und ganz typisch für Johannes ist dieser Gedanke von dem wechselseitigen Bleiben. Also Jesus ist, bleibt in uns und wir bleiben in ihm. Dieses wechselseitige Bleiben. Und wenn Jesus das so sagt, ich bin in euch und ihr seid in mir, bleibt, dann überträgt er damit sein Verhältnis, was er zu Gott hat, auf uns. Denn vom Vater sagt er immer, ich bin im Vater und der Vater in mir. Und das Gleiche überträgt er jetzt auf uns, auf die Menschen, die an ihn glauben. Und ich muss Ihnen sagen, das macht mich sprachlos. Wir haben zu Jesus das gleiche Verhältnis wie Jesus zu seinem Vater. Ist das nicht was? So eng verbunden zu sein mit Christus und damit so eng verbunden zu sein mit Gott. Das ist ein unglaubliches Vorrecht, liebe Gemeinde. Nehmen Sie das bitte niemals als selbstverständlich hin. Und genauso wie die Taten Jesu nicht aus ihm alleine kommen, sondern sozusagen in einer Wirkeinheit mit dem Vater begründet sind, so gilt das für uns auch. Auch unsere Werke, unsere Früchte haben ihren Grund in dieser Wirkeinheit mit diesem weggegangenen Jesus Christus. Er ist nicht nur durch sein Wort, durchs Bibellesen bei uns, sondern er ist in uns. Er ist in uns. Und deshalb und nur deshalb können Früchte im Leben wachsen. Aber wie funktioniert das mit dem Bleiben? Was meint Bleiben? Ist das so irgendwas Mystisches, dass sich meine Seele so im Inneren ganz tief drin mit Christus verbindet? Ist das was Räumliches? Immer wenn wir hier im Gottesdienst sind, bleiben wir in Christus. Und wenn wir rausgehen, eben nicht. Oder ist das was Ethisches? Wenn ich seine Gebote halte und ein anständiger Mensch bin, dann bleibe ich. Was meint dieses Bleiben? In Christus bleiben heißt, so sagt es der Text und die folgenden Texte, ich höre auf Christi Worte, ich bleibe bei seinen Worten. Ich höre auf Christi Worte und ich bleibe bei seinen Worten. Bleiben heißt, ich bin diesen Worten gehorsam. Das haben wir in der Lesung gehört. Ich bin diesen Worten Christi gehorsam. Das ist Bleiben. Bleiben hat auch ganz viel zu tun in der Gemeinschaft mit anderen Glaubenden, in der Gemeinde zu sein. Das ist auch ganz wichtig fürs Bleiben. Bleiben hat auch viel mit Zuverlässigkeit und Treue zu tun. Ich kann mich erinnern, als junger Mann, da habe ich dann gerne dem Psalm 23 gebetet und da heißt es ja auch, ich will bleiben im Haus des Herrn immer da, der letzte Vers. Und das habe ich dann gebetet, Jesus, ich möchte das so gerne. Ich möchte bleiben in deinem Hause immer da. Und das hat funktioniert. Verstehen Sie, dieses Bleiben, das muss mir auch ein Anliegen sein, dass ich treu und zuverlässig bin und ich sage, oh, heute bleibe ich mal und morgen nicht. Bleiben hat damit zu tun, Jesus Christus zu dienen. Und Bleiben hat damit zu tun, das Gespräch mit ihm zu suchen, zu beten. Da kommen wir zum Schluss drauf. Also, Bleiben heißt Gottes Wort hören, gehorsam sein, Gemeinschaft suchen, zuverlässig sein, dienen und beten. So bleiben Sie, so bleiben wir als Gemeinde in Christus. Und dieses Bleiben in Christus oder Nichtbleiben, das ist für Christen von erheblicher Bedeutung. Das ist nicht unwichtig, denn Jesus sagt ja, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Das hat also einen ziemlich ernsten Hintergrund. Vers 6 sagt er das. Weil Jesus ja erlebt hat, bei Judas und bei anderen, die haben ihm zugehört und sind dann wieder weggegangen. Die sind nicht geblieben. Fragt ihr auch so einen Jünger, wollt ihr bei mir bleiben? Herr, wohin sollen wir gehen, sagen dann ein paar. Andere sind gegangen, Judas auch. Jesus hat das erlebt. Es gibt Menschen, die bleiben nicht. Und deshalb wird hier diese biblische Gerichtssprache eingesetzt, die Jesus auch bei vielen anderen Gelegenheiten benutzt. Jesus spricht hier eine deutliche Warnung an alle aus, die an den Glauben und Nachfolgen nicht bleiben, sich ein für alle Male abzuwenden, das hat ernsthafte Konsequenzen. Das zieht das Gericht Gottes nach sich tatsächlich. Jesus redet hier vom Glauben, als gäbe es nur Bleiben oder Nichtbleiben, so schwarz-weiß. Aber er weiß und wir wissen, Glauben ist doch auch was Dynamisches. Also was ist, wenn ich als Christ lebe und Zweifel habe, nicht mehr weiß, hänge ich da so ganz fest an Jesus oder nicht? Was ist, wenn ich in Anfechtungen stehe, wenn da offene Fragen sind, wenn ich mit Gott hadere, sein Handeln in meinem Leben nicht begreife? Bin ich dann noch in Christus oder bin ich dann schon raus? Na, ich bin dann noch in Christus. dann bleibe ich doch auch noch. Das Bleiben unterliegt auch Schwankungen, das ist doch nicht statisch. Aber ich denke, es gibt auch den Fall, dass sich Menschen bewusst und willentlich abwenden, den Glauben an Christus wirklich so hinter sich lassen. Wer das tut, der bleibt nicht mehr. Aber das haben wir als Gemeinde, als Menschen nicht zu beurteilen. Das kann allein und wird allein Gott beurteilen. Und darum werden wir als Gemeinde auch diesen Menschen nachgehen und für sie da sein, wenn sie es wünschen. Und niemanden aufgeben. Niemanden aufgeben. Und selbst für Menschen, die sich abgewandt haben, die sagen, ich will mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben, selbst für die ist Umkehr möglich. Bis zum Schluss. Denn noch ist Gnadenzeit Gottes und Gottes Willen ist es ja, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also, das Bleiben in Christus ist zentral wichtig, um Frucht zu bringen. Und ich bitte Sie, entscheiden Sie sich immer wieder zu bleiben, an Christus zu bleiben, um Frucht zu bringen. Mein dritter und letzter Punkt, Christsein heißt Gott verherrlichen. Dieses Bleiben geht nicht ohne ständigen Austausch, so wie die Rebe ja vom Weinstock versorgt wird. Und so stehen wir auch in ständigem Austausch mit Christus. Er redet zu uns durch sein Wort und wir reden mit ihm durch unsere Gebete. Und Jesus gibt gerade hier dem Gebet eine starke Verheißung. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Bitten, was ihr wollt. Gott ist doch ein Wunscherfüllungsautomat. Endlich. Das, was wir immer sagen, was er nicht will. Aber hier steht es doch, oder? Nein, liebe Gemeinde, leider nicht. Im ersten Teil des Verses heißt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann. Wer in Christus ist, der bittet ohnehin nur das, was Christi Willen entspricht, weil der eigene Wille durch Gottes Wort so geprägt ist und bestimmt wird. Und solche Gebete werden natürlich erhört, ganz klar, denn sie sind in Jesus Sinn. Aber dieses Gebet, dieser Austausch mit Christus, finde ich, ist ein zentraler Bestandteil vom Bleiben in Christus. Und ich stelle für mich persönlich fest, das mag für Sie nicht stimmen, für mich ist mein Gebetsleben ein guter Gradmesser dafür, wie sehr ich gerade in Christus bin, wie stark ich bleibe oder nicht. So. Und das Gebet gehört natürlich auch zum Fruchtbringen dazu, denn wie kann ich handeln, in den Tag gehen, ohne mit Jesus darüber geredet zu haben und ständig zu reden. Und ich finde, dieses permanente Gebet, dieses immer wiederkehrende Gebet, macht ihn und macht mir auch immer wieder deutlich, wofür ich da bin und wofür ich das tue, was ich tue. Egal, wo Sie sind, ob im Büro, an der Werkbank, an der Schulbank, zu Hause oder unterwegs. Das sagt unser Text, Sie tun das, was Sie tun, für Gott, den Vater, um ihn zu verherrlichen. Das ist hier unterm Strich, darauf kommt es an. Durch Ihr Christsein, durch Ihr Leben, durch Ihr Dasein, durch Ihr Fruchtbringen verherrlichen Sie Gott. Vers 8. Das ist ein unerhörter Gedanke, ein unerhörter Gedanke. Als Christ, als Christin leben sie nicht nur für sich selbst, schlagen sich mehr recht und schlecht durchs Leben, sondern da gibt es noch eine ganz andere Dimension. Und die prägen sich bitte ein. Sie verherrlichen, du verherrlichst mit deinem Leben Gott. Vergiss das bitte nicht, wenn du in die neue Woche gehst und lass es dir sagen. Mit dem, was du gerade tust, verherrlichst du Gott. Egal, ob es für dich spannend oder langweilig, ob es anstrengend oder einfach, ob es in deinen Augen bedeutsam oder völlig bedeutungslos ist, das ist egal. Du verherrlichst Gott, weil du zu ihm gehörst. Das ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens, liebe Gemeinde. Amen.